Ich habe auf jeden Fall Katrina nach was gefragt, ja. Da Katrina Gälisch spricht und versteht, war das meine Anlaufstelle. Sie versteht aber mehr, als sie selbst spricht. Und dann war sie so nett und hat ihre Mama angeschrieben. Das fand ich so süß, weil ihre Mama kommt von einer Insel oben.
Okay.
Genau, und die spricht fließend noch tatsächlich.
Oh.
Und dann kam am nächsten Tag, ja, sie übersetzt es. Sie schickt's morgen, sie will noch ihre Freundinnen fragen, weil das keine so gebräuchlichen Wörter sind. Heißt, ich habe es geschafft, mit einer Nachricht dort den ganzen Insel-Frauen-Kuchenklatsch zu akquirieren.
Mega.
Die dann sich hingesetzt haben und für mich dann was auf Gälisch übersetzt haben.
Nicht schlecht.
Dann wurde mir das Gälische geschickt und ich hatte gar keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird.
Okay.
Dann kam meine nächste Anfrage: Könnte mir bitte jemand sagen, wie das ausgesprochen wird? Woraufhin ich dann eine super süße Sprachnachricht bekommen habe und mir dieser Satz so ganz toll vorgelesen wurde. Diese Sprachnachricht spiele ich mir seit einer Woche selbst ab
Ich bin gespannt, ich habe es noch nicht gehört.
und ich klinge immer noch unfassbar schlecht.
Okay.
Ja. Ich habe also an dieser Stelle Entschuldigung für alle, die Gälisch sprechen. Ich werde diese Sprache jetzt ganz kurz massakrieren. Es tut mir leid. Ich habe es versucht und es wurde nicht besser. Jetzt kommt erst meine Version dieses Satzes. Du darfst auch gerne mal raten, was es heißen soll, okay?
Okay.
Es bräun ruhiger Hahn entragen güne waschkech. La waschkech gün entragen ekche maraf.
Wunderschön. Ich glaube, es hört sich, wenn es ein Muttersprachler ist, noch ein bisschen anders an.
Ich spiele dir mal den Muttersprachler
Ja,
vor.
bitte.
Vielleicht hilft es dir zu erkennen,
Ich habe es, glaube ich, erkannt,
was
aber
es heißen soll. So, jetzt einmal hier von professioneller Hand.
Es braun ruhige Haun in Ragen günne wartig. Ha martig günne Ragen echte Maraf.
Das hört sich richtig mystisch an, finde ich.
Ich fand, das klang original genau wie bei
Total.
mir.
Genau. Also ich vermute, es ist ein Drachen ohne seinen Reiter ist tragisch, ein Reiter ohne seinen Drachen ist tot.
Korrekt. Richtig.
Ja.
Richtig. Sehr schön erkannt, Tiffy.
Ja. Artikel 1, Absatz 1, der Kodex der Drachenreiter.
Ja.
Und das ist ja echt, also der Absatz schlechthin.
Ja.
Ohne Drachen kommen sie nicht weit.
Korrekt. Und ich fand das so einen schönen Einstieg und dachte, komm, wenn wir schon jemanden kennen, der Gälisch spricht, ist das die Chance, das zu übersetzen.
Definitiv.
Aber eine sehr schwere Sprache. Also ich habe wieder erkannt, ich erkenne da außer dem Wort Drachen überhaupt nichts. Aber du hast es schön erkannt.
Ja. So, wir starten mit dem ersten Kapitel.
Ja,
Gegenüber von
endlich.
mir sitzt die Vivi. Ich bin Jasmin oder kurz genannt Tiffy. Woher der Spitzname kommt, das wird nicht verraten. Aber wir besprechen immer noch oder starten jetzt endlich ein Besprechen von Fourth Wing. Und wir diskutieren die Kapitel nacheinander. Unsere Meinungen kann falsch sein, kann richtig sein. Wir werden sehen. Definitiv sind oft zwei verschiedene Meinungen am Start. Wir versuchen Spoiler so weit es geht zurückzuhalten. Natürlich nochmal die Triggerwarnung von Vivi.
Genau, in dem Buch geht es um Gewalt, Tod, es gibt auch sexuelle Inhalte. Es kann sein, dass Tiffy und mir mal Schimpfwörter rausrutschen, dass wir auch mal fluchen, wenn es etwas hitziger wird. Von daher, falls euch etwas davon stört, dann an dieser Stelle schon mal die Warnung. Spoiler beschränken wir hoffentlich aufs erste Buch oder vermeiden sie komplett.
Genau.
Wird uns nicht gelingen, sage ich jetzt schon mal.
Ja, das ist wohl richtig. Also, was man schon mal vorab sagen kann, jedes Kapitel beginnt mit einem Zitat aus irgendeinem Buch, aus einem Brief, aus einem Kodex, wie jetzt hier. Was mein Vorgedanke war, krass, die Rebecca Yarros hat sich nicht nur ein Buch, also hat nicht sich nur eine Story von einem Buch ausgedacht, sondern auch immer noch Bücher in den Büchern oder Briefe in den Büchern.
Stimmt.
Ja, weil die hat ja dieses, jetzt hier der Kodex der Drachenreiter oder später kommen ja noch aus einem Tagebuch von dem. Das fand ich krass. Also,
Komplex das aufgebaut
ja, und
wird.
wie viele
Ja.
Ideen ein Mensch haben kann.
Ja, vor allem den Überblick zu behalten. Eigentlich muss sie ja schon vor Beginn des Buches diesen Kodex zumindest in Teilen
Ja.
aufgestellt haben und dann den Überblick zu behalten über die einzelnen Abschnitte, weil dieser Kodex ist ja aufgebaut eigentlich wie ein Gesetzesbuch. Und darüber nicht den Überblick zu verlieren,
Ja, klar.
habe ich mir tatsächlich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber du hast recht, das ist schon so viel Hintergedanken.
Also das war nicht wirklich überraschend, wenn ich überlege, ich weiß manchmal nicht, was ich am nächsten Tag essen soll und die hat quasi die ganze Story schon in ihrem Kopf. Hut ab, aber deswegen schreibt sie und nicht ich oder nicht wir. Genau, also dieser ein Drache ohne seinen Reiter ist tragisch, ein Reiter ohne seinen Drachen ist tot, sagt eigentlich alles. Ein Drache ohne Reiter kein Weiterleben, ein Reiter ohne Drachen nicht.
Ja.
Es dauert ein bisschen, bis so die ersten Drachen im Buch vorkommen. Leider. Aber wenn sie da sind und dann kommen sie mit allem, was sie können.
Und ich sag's schon mal direkt, Tiffy und ich lieben die Drachen.
Ja. Genau, also es startet hier, es wird von einem Einberufungstag gesprochen. Ja. Und dass der immer am tödlichsten ist. Der Name der Ich-Erzählerin wird hier noch gar nicht genannt, aber weiß man ja vom
Einband,
dass sie Violet heißt. Ich habe mich hier gefragt, ist der überall am tödlichsten oder nur im Reiterquadranten?
Also ich habe es tatsächlich so verstanden, dass es nur für den Reiterquadranten am tödlichsten ist. Wann ist denn diese Einberufung hier zum Wehrdienst im Sky of War College? Mit welchem Alter?
Mit 20.
Ja, korrekt. Also mit 20 Jahren ist hier die Einberufung zum Wehrdienst. Im Englischen ist das der Conscription Day. Unsere Geschichte startet auf jeden Fall an diesem Conscription Day, das heißt diesem offiziellen Start der Wehrpflicht in Navarre.
Violet hat da so ein Segeltuch-Rucksack dabei.
Mhm.
Das muss man so ein Rolltop, also einer, wo man oben so rollen kann, habe ich gegoogelt. Und es gibt tatsächlich auch, also man könnte sich auch im wahren Leben so einen aus einem echten Segeltuch kaufen. Warum sie einen Rucksack dabei hat, sie dürfen alles mitnehmen, was sie da reinmachen können. Dafür ist das Ding nämlich praktisch. Bis sie drüben sind.
Auf der anderen Seite, sie scheitert ja schon an den Treppen.
Das habe ich mir auch gedacht. Das habe ich mir aufgeschrieben, weil sie schreibt ja so schön, ja, 6 Monate Training und sie muss da, wie viele Stufen sind es? 250 oder so. Ein Spoiler habe ich direkt dran geschrieben, aber da spoilern wir, glaube ich, nicht so viel. Da war Imogen nachher echt effektiver mit ihrem Training.
Ja.
Also ja. 6 Monate trainiert und die schafft es noch nicht. 5 Stockwerke nach oben. Also wenn ich doch weiß, ich gehe jetzt in einen Quadranten, wo ich überleben muss.
Ja.
Und scheitere an 5 Stockwerken.
Gut, auf der anderen Seite, wir wissen nicht, wie schwer dieser Rucksack tatsächlich war.
Doch, 15 Kilo steht es auch drauf. 30 Pfund.
Das Pimo steht da das direkt am Anfang
hier? Ja, klar. Ich weiß nicht mehr wo, aber ich habe es mir definitiv aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, was hat die da alles drin?
15 Kilo.
Also okay. 30 Euro, 30 Pfund, Pimo da 15 Kilo. Ich so, gut, also nachhinein wissen wir, da sind ja nur Bücher drin. Aber 15 Kilo Bücher, das ist ein Haufen Zeug.
Würdest du damit 5 Stockwerke locker schaffen?
Wahrscheinlich nicht, aber ich habe auch keine 6 Monate trainiert.
Also ich bin schon außer Atem, wenn ich ohne ein Zusatzgewicht eine Treppe hochlaufe. Ich wohne leider im ersten Stock und dieser erste Stock, der schafft mich jeden Tag. Das heißt, ich trainiere ja schon seit Jahren, dieses eine Stockwerk hochzulaufen.
Ich glaube, sie hatte ein intensiver Sinn. Aber sie sagt so schön, ich bin sowas von am Arsch. Und ich denke mir, jo,
trifft. Sie ist auf jeden Fall auf dem Weg zu dem Büro von unserer Generalin.
General Sorengale.
Korrekt.
Vor der Frau habe ich echt Schiss und die hat noch keinen Ton gesagt.
War dir auf dieser allerersten Seite, war dir da schon klar, dass das ihre Mutter ist? Hattest du eine Vermutung?
Nee, ich finde aber, das ganze Buch ist ja so, zack, wir steigen ein. Ja. Also ich war am Anfang chronisch verwirrt. Beim ersten Lesen. Beziehungsweise ich habe es ja gehört ganz am Anfang, wo ich gedacht habe, so, wo sind wir, was tun wir, um wen geht's gerade und wie gehören die all zusammen? Und wo sind die Drachen?
Also du hattest auch an dieser Stelle noch gar keine Vermutung, dass sie eigentlich auf dem Weg zu ihrer Mutter ist?
Null. Null. Das kommt ja erst, als sie sagen...
Kommt eigentlich von Mira das erste Mal.
Nee, ein Satz steht da drin, dass Biscayeth War College ist dafür bekannt, nicht gerade nett zu sein. Naja, eigentlich zu niemanden, auch nicht zu denen, deren Mütter hier das Sagen haben. Und da war mir klar, es ist die Mutter.
Aber zum ersten Mal das Wort Mutter ausgesprochen wird, glaube ich, von Mira.
Ja, aber an der Stelle war es mir schon klar, okay, das muss ja dann wohl die Mutter sein, weil sie hat was zu sagen, es ist General Sorengale und sonst hätten sie das hier nicht reingebracht. Also da habe ich dann schon vermutet, dass das die Mutter ist. Was ich mich noch gefragt habe, und das am Ende des Kapitels immer noch, die dürfen ja wählen, in welchen Quadranten sie wollen.
Ja.
Und jeder will Drachen reiten.
Naja, nicht jeder.
Ja, aber schon viele wollen Drachen reiten. Das ist ja so der beliebteste Quadranten.
Ja.
Haben die da nicht ein brutales Ungleichgewicht?
Nee, es sterben ja genug.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Super.
Das ist, dadurch gleicht es sich ja wieder aus.
Ja, das war nämlich das, wo ich mich so gefragt habe.
Nee, ich glaube, das gibt schon kein Ungleichgewicht, weil es gibt ja diesen Eingangstest. Es ist ja gar nicht jedem gestattet, sich danach noch für diesen Reiterquadranten überhaupt einzuschreiben. Es kommt ja darauf an, wie sie in diesem Eingangstest abschneiden.
Das stimmt.
Weil unsere Violet hat ja gehofft,
Dass sie durchfällt.
Dass sie durchfällt. Mhm. Das heißt, wenn sie durchgefallen wäre, hätte sie sich ja gar nicht in diesem Reiterquadranten einschreiben dürfen.
Ja.
Von daher glaube ich, dass das schon die erste Form ist, um diese Anzahl auszugleichen. Ich habe das so verstanden, wenn ich diesen Eingangstest nicht bestehe, dass ich dann auf jeden Fall noch in die Infanterie darf. Das wurde explizit erwähnt, dass nämlich wer diesen Eingangstest nicht besteht, dass der zumindest noch dann, ich glaube, es war sowas wie Kanonenfutter. Ich glaube, es war nicht explizit Kanonenfutter, aber...
Das habe ich auch nochmal dreimal gelesen. Die dürfen in die Armee oder die müssen in die Armee. Infanterie ist nochmal was anderes.
Im Englischen ist das Problem, es wird genau wie der Quadrant genannt. Es ist ein und dasselbe Wort.
Ach so, ne, hier ist unterschiedlich. Ja. Es ist, kommen wir vielleicht später nochmal dazu, um das dann einmal, weil ich hab's extra, weil ich auch nicht wusste, was ist nochmal Infanterie genau. Aber Infanterie und Armee sind zwei Paar Schuhe.
Okay, das ist jetzt interessant, weil im Englischen ist es genau das Gleiche. Im Englischen wird nicht unterschieden zwischen der Infanterie aus dem Quadranten und der Infanterie, die hier so ein bisschen als Fußvolk angesehen
genau, also
wird.
Genau, also Infanterie ist quasi Fußvolk und geht in den Nahkampf. Aufnahmetest nicht bestanden, müssen sie in die Armee.
Und im Englischen ist es das Gleiche. Das heißt, wenn wir jetzt mit der deutschen Übersetzung gehen und ich die jetzt auf das Englische so ein bisschen übertrage, würde ich das so verstehen, dass wer diesen Eingangstest nicht besteht, dann in die Armee muss und gar nicht mehr ans Sky of War College kann.
Die Frage habe ich mich aufgeschrieben. Haben die einen allgemeinen Test und noch den Test in den Quadranten?
Ja, so habe ich es verstanden.
Ich auch.
Weil ich hätte das so verstanden, dass dieser Eingangstest allgemein für das College ist, dass deswegen quasi Wissen und
genau, Körper, Geschicklichkeit
abgeprüft werden.
Ja.
Und dass dann ja nochmal jeder Quadrant an diesem Conscription Day quasi seine Prüfung macht.
Genau.
Ich meine, wir kommen ja noch dazu, was die Prüfung für die Reiter an dem Tag ist. Von daher hätte ich so verstanden, wer diesen Eingangstest aufs College nicht besteht,
ist erstmal komplett raus
aus unserem War College, muss aber dann
in die Armee.
In die Armee zur Wehrpflicht antreten.
Ja. Ja. Genau. Und dann die Infanterie ist quasi so die edlen Armeearbeiter. Keine Ahnung. Aber ne, die dann auch Offiziere werden können und so weiter und so fort.
Genau. Ja. Und von daher hätten wir ja schon mal diesen ersten Eingangstest ja schon mal aussortiert, die Anzahl.
Ja.
Und dann wird ja bei den Reitern nochmal extrem an diesem Tag selbst aussortiert.
Genau.
Von daher sollten sich die Zahlen relativieren. Ja,
ja,
hätte ich jetzt gesagt.
Ja, stimmt. Gehen wir nochmal zurück zur Story. General Sorengale ist die Mutter und sie sind im Büro?
Korrekt, ja.
Genau.
Also ihr Zuhause ist quasi dieses Sky of War College.
Ja.
Und das heißt, sie hat so ein bisschen Heimvorteil eigentlich.
Ja, das stimmt. Also das kann man definitiv sagen. Uns wird einem von Anfang an gesagt, dass die Greifenreiter und Königreich Peromiel quasi die Feinde sind. Also das wird einem schon auf Seite 10 eingetrichtert.
Korrekt. Also man merkt direkt, dass Violet, unsere Hauptcharaktere, dass die in der Umgebung groß geworden ist. Ich meine, ihre Mutter ist Generalin. Das heißt, die ist quasi in diesem ganzen militärischen Umfeld groß geworden. Und klar, wenn dann der offizielle Feind Peromiel ist, ist ja klar, dass das ihr eingebläut wurde seit Ewigkeiten.
Ja.
Wie findest du es denn, dass sie am Anfang ständig von der Generalin spricht?
Ich glaube, das ist das Verhältnis.
Ja, sie schafft ganz klar Distanz zu ihrer Mutter.
Definitiv.
Sie betont aber auch dadurch die Rolle von ihrer Mutter, finde ich.
Ja.
Also sie weiß ja schon oder sie sieht selbst ihre Mutter als extremst wichtigen Akteur in diesem Ganzen. Mhm. Also ich fand das interessant, weil da muss ja schon einiges in einer Beziehung schief laufen, nenne ich es jetzt mal. Wenn man ständig von seiner Mutter nur als Generalin spricht, oder?
Dann kommt man aber ja relativ schnell dazu, dass man Mira kennenlernt.
Ja.
Mira ist die einzige Person, die General Sorengale mal die Meinung sagt.
Ja.
Da war mir aber schon klar, die muss in irgendeinem Zusammenhang, dass das Schwester, das wird ja nicht am Anfang gesagt.
Schon vor der Tür, eigentlich als sie vor der Tür steht.
Ja, du schickst sie in den sicheren Tod.
Genau, weil sie sagt ja auch direkt, nachdem sie das hört, kommt ja, dass es eine bekannte Stimme ist. Also eigentlich war mir da schon klar, okay, das kann jetzt eigentlich fast nur die Schwester sein.
Ja, ja.
Und ich bin ein Fan, ab Sekunde 1.
Ja, super.
Ich gebe es zu. Ja. Ich bin ein Fan von ihr. Ich habe online tatsächlich gelesen, dass es einige gab, die sie kritisiert haben. Sie würde Violet gar nichts zutrauen und würde sie da schon so schlecht reden. Aber ich verstehe ihre Intention dahinter und ich feiere sie dafür, dass sie dort steht, sogar noch unerlaubt. Das wird ja auch direkt gesagt, dass sie eigentlich gar nicht ihren Posten hätte verlassen dürfen, dass sie also quasi ganz komplett unerlaubt überhaupt da ist.
Ja.
Und dann bietet sie ihr dort auch noch so die Stirn. Also ich habe sie dafür gefeiert und als Schwester, als große Schwester kann ich sie auch sehr gut an dieser Stelle verstehen. Also ich habe diese Geschwisterdynamik ab Sekunde 1 gefeiert und ich finde, sie hat es auch super gut getroffen, diese Rollen, wie die aufeinander reagieren.
Also ich glaube, es macht es auch aus, dass wir nicht dieses Friede, Freude, Eierkuchen haben, weil die befinden sich ja
Ja.
schon im Krieg. Und dass dann so eine General, die ganz oben an dieser Hierarchiekette sitzt, also fast ganz oben, dass da so Spannungen sind, braucht es auch ein bisschen. Ja, Mira scheint eine Reiterin zu sein, weil sie ist im Ostgeschwader ausgebildete Drachenreiterin. Das lernen wir eigentlich, also das lernen wir relativ schnell kennen. Also, dass die alle Drachenreiter geführt sind in der
Ja.
Familie. Die beiden reden wohl miteinander. Und Violet kommt dann dazu. Und ich stelle mir das so wunderschön vor, wie die mit ihrem Rucksack in diesen Raum reinfällt. Also, ich bin ja schon
Ja.
grundtolpertig, aber ich glaube, die übertrifft alles.
Ja, es ist vor allem für sie ein unangenehmer Einstieg, weil es ist ja genau das Gegenteil von dem, was sie versucht hat. Sie wollte möglichst stark erscheinen. Sie wollte eigentlich zeigen, ich kann das, ich habe das im Griff. Und dann ist der Einstieg natürlich komplett.
Aber ich frage mich gerade, wie groß das Büro ist, weil sie steht ja hinter dieser dicken Holztür
Ja.
und fällt ja dann, also sie greift ja nach der Klinke, geht rein, das Gewicht des Rucksacks stößt sie anscheinend ja noch mehr nach vorne. Sie kommt ins Straucheln und hält sich dann
An dieser Couch
an dieser
fest.
weinroten Polstercouch fest.
Ja.
Hat die so eine Umbucht nach vorne, dass die so 3 Meter, weil die Tür
Ja.
muss ja auch noch aufgehen.
Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie früher so ein Königsgemach. Also ich stelle mir das wirklich so vor,
Ja, aber so
dass
groß
außer
kann es ja
jetzt,
nicht
ja,
sein.
jetzt kein Bett darin ist, aber ich stelle mir schon vor, dass da auch Platz ist, so eine quasi so eine Sitzecke für irgendwelche wichtigen Gäste zu empfangen.
Ja.
Dann natürlich ihr Schreibtisch, wahrscheinlich noch Regale, auf denen sie Dokumente, Bücher und so lagert. Also ich glaube schon, dass der Raum relativ groß ist. Wie gesagt, ich sehe
Ja.
da auf jeden Fall, diese Couch gehört zu mir, so, zu so einem kompletten Sitzbereich, wo wichtige Gäste empfangen werden, so
Ja.
kleinere Meetings stattfinden.
Ja, das kann gut sein. Das zeigt halt nur, dass sie wirklich gefühlt mit ihrem körperlichen Leben nicht zurechtkommt.
Da gibt es eigentlich auch sehr viel dazu jetzt schon zu sagen. Die hat ja wirklich eine Krankheit. Also
Die Mutter war ja krank während der
ja,
Schwangerschaft.
also Rebecca Yarros selbst hat eine chronische Erkrankung, nämlich das Ehlers-Danlos-Syndrom, und zwar in der hypermobilen Form. Und ich finde es super interessant, diese körperlichen Schwächen, die Violet nämlich hier immer wieder anspricht im ersten Kapitel, sind tatsächlich, beziehen sich auf die Krankheit von der Autorin selbst. Also es wird zwar nie explizit genannt in keinem der ersten Bücher, aber Violet selbst leidet unter diesem EDS. Und das äußert sich durch chronische Schmerzen und auch Gelenküberbeweglichkeit. Das heißt, sie ist tatsächlich chronisch krank, nicht nur körperlich schwächer als ihre anderen Anwärter, sondern sie hat wirklich mit einer chronischen Erkrankung zu kämpfen. Und mir war das beim ersten Lesen nicht klar.
Nee.
Ich habe zwar, wie du sagst, man hat gelesen, okay, sie ist zierlich, sie scheint mit ihrem Rucksack Probleme zu haben. Sie ist ein bisschen fertig nach
Dass
den
das,
Stockwerken.
also dass das über das ganze Buch hinweg, man kommt so ins Grübeln. Ist das jetzt wirklich nur ihre schmächtige Art oder hat sie wirklich was? Finde ich. Also, weil ja
Ja.
dauernd irgendeine Schulter fliegt raus, das Knie macht nicht mit
Ja.
und so weiter. Sie muss ja dauernd irgendwie auch geheilt werden und so weiter und
Ja.
so fort. Sie muss sich bandagieren. Also, da fragt man sich schon, ist da nicht vielleicht mehr?
Ja, und ich fand es so schön, dass ich habe online gelesen, dass Rebecca das extra so subtil in dem Buch gemacht hat, dass sie gar nicht diese Krankheit genannt hat, weil sie damit die Möglichkeit geben wollte, dass Leute, die selbst unter einer chronischen Erkrankung leiden, dass die sich vielleicht direkt davon angesprochen fühlen und das auch vor allen anderen wahrnehmen. Das heißt, vielleicht jemand, der selbst mit dieser Art Erkrankung zu kämpfen hat, liest das Kapitel und denkt sich direkt, okay, Moment, hier erkenne ich mich selbst wieder. Und Leute, die vielleicht nicht unter so einer Erkrankung leiden, dass sie wirklich erstmal darüber so ein bisschen hinweggehen und es einfach nur so als unfit
Ja,
ansehen.
ja,
Also
ja.
ich finde das schön, dass sie damit schon mal so ein bisschen auf die unterschiedlichen Ausgangslagen von den Lesern eingegangen ist und das auch so den Unterschied ausmacht, fällt es einem auf, dass sie eine chronische Erkrankung hat, oder denkt man erstmal nur, boah, ist die unfit.
Deswegen will sie ja auch einfach nicht in den Reiterquadranten. Sie will zu den Schriftgelehrten.
Was ja
Also,
nicht der einzige Grund ist.
ja, nicht nur, aber körperlich gesehen macht es mehr Sinn, zu den Schriftgelehrten zu gehen.
Ja.
Also, sie sagt ja schon selbst, sie hätte besser den Aufnahmetest gar nicht erst bestanden. und wäre dann direkt zur Armee gegangen, so wie ein Großteil der Einberufenen. Also da kriegen wir schon gesagt, den Aufnahmetest scheinen nicht viele zu bestehen.
Nee, was mich dann an der Stelle jetzt wieder überrascht, meinst du, es wäre ihrer Mutter aufgefallen, wenn sie sich schlechter dran gestellt hätte?
Ja.
Weil ich hatte mich gefragt, okay, wenn sie doch so unbedingt zu den Schriftgelehrten möchte, warum hat sie diesen Test so gut bestanden?
Sie muss den ja bestehen, um zu den Schriftgelehrten gehen zu können.
Stimmt, gerade komplett auf dem falschen Fuß gewesen.
Sie muss ihn ja bestehen, anders hätte sie zur Armee, da hätte die keine 3 Sekunden überlebt.
Ja. Aber sie hat ihn ja quasi zu gut bestanden.
Also sie ist ja, was man vorweg schon mal sagen kann, der Vater war Schriftgelehrte. Also er ist schon verstorben. Dann hat sie aber auf das Schriftgelehrten-Dasein ja vorbereitet.
Ja.
Sie wurde ja auf das Reitersein, wie Mira zum Beispiel, nicht vorbereitet. Sondern nur
6 Monate.
Das ist jetzt, glaube ich, nicht so viel, wenn andere schon ihr Leben lang dafür trainieren.
Ich überlege jetzt gerade, wie lange wir schon joggen waren, bevor ich das Gefühl hatte, ich bin auch nur ansatzweise fit. Und das war lang.
Aber ich mich noch frage, hier steht ja, die Schwachen überleben nicht. Wie sterben die Schriftgelehrte? Also bei Infanterie und Reiter macht es Sinn. Aber wie sterben Schriftgelehrte und Heilkundige? Das war eine Frage, die mich beschäftigt hat.
Also, ich habe jetzt gar keine schöne Idee an dieser Stelle.
Wir lassen das vielleicht einfach so stehen.
Mir kamen nur ein paar Witze dazu in den Kopf. Ich dachte mir, die fallen auf ihrem Stift drauf.
Ja, und halt, weil der Sauerstoffgehalt doch irgendwie niedriger ist.
Ja, in den, genau.
Darum kippen. Nee,
keine gute nicht. Idee. Aber ich habe mich dachte, noch nicht mal ohne dich hätte ich mir diese Frage niemals gestellt.
Ja, sowas frage ich mich.
Also ich hatte tatsächlich das so hingenommen, als es wird so eine Welt aufgebaut. Mhm. Und in dieser Welt geht es um Stärke. Also ich hatte das jetzt gar nicht auf diese einzelnen Quadranten bezogen, sondern wirklich komplett so als weltbildendes Stilmittel interpretiert, dass hier einfach gesagt wird, okay, unsere Welt hier ist ziemlich gnadenlos. Es ist eine Welt, in der Stärke extremst geschätzt wird.
Ja.
Ob das jetzt die Stärke ist, nur die körperliche oder vielleicht auch bei den Schriftgelehrten quasi die mentale Stärke. Mhm. Also ich hatte das mehr als so darauf bezogen, dass hier eine Welt aufgebaut wird, die uns als ziemlich gnadenlos präsentiert wird.
Und ich finde, Mira ist einfach, die sagt immer so ein bisschen das, was wir denken. So, sie schafft ja nicht mal ihren Rucksack. Ja, richtig. Warum muss die zu den Reitern? Ne? Also Mira spricht das alles so ein bisschen aus.
Ich finde, generell ist das Buch sehr modern geschrieben.
Ja, definitiv.
Und ich meine damit nicht, dass wir...
für Kinder.
Nein. Ich muss aber auch gestehen, diese Schreibweise, diese Art, wie die Charaktere reden, macht es für uns sehr leicht zu lesen.
Ja.
Weil das ist genauso, wie ich mich mit dir jetzt unterhalten würde.
Ja.
Ja. Aber alles andere...
Ja, also es ist alles ein bisschen härter, finde ich, wie die sich unterhalten.
Was aber wiederum zu dieser Welt passt.
Natürlich passt
das. Es ist eine harte Welt.
Klar,
also definitiv. Ich habe jetzt nicht jeden Tag Angst, dass ich sterbe.
Nee, Gott sei Dank.
Bei dir schon. Schon, wenn du auf eine Leiter steigst, da kommt die Angst.
Danke, Baby. Danke. Die kommt bei mehreren Menschen, glaube ich.
Also ich finde, dieser raue Ton passt zu dem Ganzen.
Ja, genau.
Diese raue
den
Welt.
Den brauchen wir ja, Gott sei Dank.
Ja.
Nett. Sagen wir es mal so. Mira hat uns vorgestellt, dass sie 26 Jahre alt ist.
Ja.
Sie sei eine jüngere Version unserer Mutter. Groß, stark, kräftig. Genau das Gegenteil von Violet, habe ich das Gefühl.
Richtig.
So stark, groß, Muskeln, ganz viel Sparring mit hunderten von Stunden Training.
Sie erfüllt auch so hundertprozentig die Erwartungen ihrer Mutter.
Ja.
Also sie ist quasi durch Drachenreiterin.
Richtig. Die ist, wie man sich einen Drachenreiter vorstellt, eine Drachenreiterin.
Ja. Mira. Ja, korrekt. Ja. Es ist quasi so, als würde sie einfach so eins zu eins diese Hoffnungen von ihrer Mutter so ausleben.
Mhm.
Und wir lernen auch schon direkt, dass es eigentlich noch einen Bruder gab, nämlich Brennan, der aber seit 5 Jahren tot ist. Das heißt, als der gestorben ist, war Violet 15 Jahre alt und Mira gerade 21. Das heißt für uns, zu der Zeit, als der große Bruder umgekommen ist, war Mira gerade in ihrem 2. Jahr selbst am Beskyev War College.
Und beide sind tot. Sowohl Brennan als auch sein Drache. Das ist vielleicht an der Stelle jetzt auf dem Hinblick, was noch kommt.
Und der Vater ist tot.
Der Vater ist ein Jahr jetzt tot.
Der Vater ist ein Jahr tot. Ein bisschen mehr als ein Jahr ist, glaube ich, das, was gesagt wird.
Er war Schriftgelehrte.
Genau.
Sie haben sich in Beskyev kennengelernt.
Kapitel 1, Buch 1, und wir wissen schon, dass mindestens 2 Familienmitglieder unterwegs schon verloren gegangen sind.
Und eine jetzt in den sicher gekloppten Tod geschickt werden soll. Das ist der Grund, warum Mira sich so aufregt, weil Mira halt sagt, die kann das dort nicht überleben.
Ja, und aus ihrer Sichtweise kann ich das absolut nachvollziehen, dass sie auch da so unfassbar hochgefahren ist, weil sie hat ja schon 2 Familienmitglieder verloren.
Mhm.
Und sie ist sich sicher, jetzt verliert sie auch noch das dritte Familienmitglied.
Ja. Und man muss dazu sagen, bei den Reitern, 15% sterben bei der Aufnahme.
Ja.
Und 75% sind tot, bevor sie überhaupt einen Abschluss geschafft haben.
Ja.
Korrekt. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind Zahlen. Und trotzdem haben die den meisten Zulauf. Also mit dem meisten Zulauf.
Ja. Und eigentlich wird das auch am Ende vom ersten Kapitel, finde ich, schon sehr deutlich, woran das liegt, dass die den meisten Zulauf haben. Ich glaube, es ist Dylan. Kann es sein, dass es Dylan ist, der so diese Vorteile mit Violet zusammen aufzählt, während sie sich quasi bereit machen für die Aufnahme?
Genau. Kommen wir später dann nochmal
dazu. Kommen wir noch drauf zu.
Also 15% allein schon nur durch den Aufnahmetest tot, also quasi der Drachenreiter-Quadranten-Aufnahmetest, und 75% tot vor Abschluss.
Ja.
Das ist ein Haufen Zeug.
Ja.
Das muss man wirklich so sagen. Ja. Was man noch dazu sagen muss, Mira und ihre Mutter haben beide kurze Haare. Violet hat lange, braune Haare, die mit Silber, also Balayage, das zum Verliehen, geben andere Leute viel Geld für aus.
Ja.
Ja, Violet hat, wie gesagt, diese silbernen Enden. Und was sie auch sagt, egal wie kurz sie sie schneidet, sie hat immer diese silbernen Enden.
Richtig, das fand ich spannend.
Ja, das fand ich auch so spannend, weil das ist mir, das habe ich sowas von übersehen beim ersten Lesen.
Ja. Und dann schlägt Mira ihr ja vor, die Haare abzuschneiden, damit sie nicht so eine wandelnde Zielscheibe ist oder dass jeder sie direkt
als... Zopf kann man ja auch greifen
bei einem Kampf. Aber sie bezieht es eher darauf, dass jeder weiß, dass sie die Tochter der Generalin ist.
Mit den
und wenn sie ihr silbernes Haar würde abschneiden, ob man sie dann nicht erkennt. Und daraufhin, wie du sagst, sagt Violet, ja, aber selbst wenn ich es abschneide, dann würden die silbernen Enden würden quasi einfach ein Stück weiter oben beginnen. Das finde ich halt interessant, dass ihr Haar... Ich musste ein bisschen an Rapunzel denken.
Ja, so ein bisschen.
dass ihr Haar quasi die Farbe anpasst, je nach Länge.
Ja, ja.
Also ich bin auch mal noch gespannt, was da noch so ein bisschen kommt mit ihrem Haar. Mhm. Oder generell, es wird ja dann schon direkt diese so Krankheit der Mutter angesprochen während der Schwangerschaft. Und ich finde es so interessant, dass ihr Haar auch als Silber beschrieben wird. Und zwar Stahl-Metall-Silber.
Also richtig Silber, nicht so ein Grau, sondern richtig... Silber.
Ja, und das Silber kommt ja doch noch auch an anderen Stellen später noch in unserem Buch. Und ich denke mir halt, diese Farbe ist nicht umsonst so gewählt.
Ja, und mit den Augen.
Grau geschrieben.
Also die Augen sind ja auch so, ja, meine Augen können sich ja auch nicht entscheiden, was sie sein wollen. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben.
Ja, es ist so ein bisschen blau, aber auch braun.
Genau, und immer andere Schattierungen, Haselnuss. Wo ich dachte so, okay, irgendwas hat es damit noch auf sich.
Genau, weil ich glaube nicht, dass dieses Silber, sie hätten auch einfach grau sagen können.
Ja.
Aber sie haben ganz klar Silber gesagt und haben auch dieses Stahl-Metall angesprochen. Mhm. Was ich generell irgendwie so im ersten Kapitel, vielleicht denken wir das auch einfach zu lyrisch, aber ich finde, im ersten Kapitel wird oft angedeutet, dass sie eigentlich mehr kann, als sie sich selbst zutraut oder auch als ihre Schwester ihr zutraut. Ich finde, dieser harte Kern, dass sie eigentlich innerlich wie Kern aus Stahl hat, ich finde schon, dass das an ein paar Stellen im ersten Kapitel durchkommt.
Das zieht sich ja aber durch. Also die ersten, keine Ahnung, also selbst nach dem Dreschen zieht sich das ja noch durch, dass jeder denkt, die kann nichts. Dabei stimmt das nicht.
Ja, aber ihre Mutter denkt witzigerweise, dass sie was kann. Ja. Das hat mich überrascht, weil sie hat ja man kann es ja so sagen, es ist eine schlechte Beziehung, die sie zu ihrer Mutter hat. Zumindest eine sehr distanzierte Beziehung.
Ja.
Und eigentlich wird ihre Mutter ja als sehr harter Charakter dargestellt, der Stärke oder diese Drachenreiter quasi über alles stellt. Und dass genau diese Person aber schon in Kapitel 1 ihr als Einzige zutraut, dass sie das schaffen kann. Sie sagt, glaube ich, sogar ganz explizit, wenn es einer schaffen kann, dann Violet. So ein bisschen sagt sie damit ja auch, dass sie ihr sogar mehr zutraut als ihren zwei älteren Geschwistern vor ihr. Und das finde ich so interessant, weil meine Mutter zum Beispiel sagt immer, egal wie die Beziehung zu deiner Mutter ist, aber sie kennt dich.
Sie kennt
deinen Kern. Und ich finde es interessant, dass hier diese Person, die wir eigentlich von Anfang an nur kennenlernen als hart und unnachgiebig, dass genau die aber ihr das zutraut.
Vor allem, die diskutieren ja weiter. Also Mira ist unfassbar diskutierfreudig, was ich sehr sympathisch finde. Violet steht daneben und die diskutieren darüber, wie gebrechlich, schwach sie ist, weil sie hat jetzt schon Arm gebrochen, dauernd ist was verstaucht, sie ist zu klein, dann ist sie unfassbar blass, weil sie zu viel Zeit im Archiv verbracht hat. Und dann kommt immer, sie ist nicht stark genug, sie kommt nicht auf den Drachen hoch, ne? Also sie kann sich im Kampf mit dem Leben halten. Ich finde das echt bitter, du stehst da daneben, Mama und Schwester diskutieren. Eigentlich bist du gleich tot.
Also, ja, ich muss aber gestehen, ich kann mir diese Situation 1:1 vorstellen.
Ich auch.
Also ich habe ja selbst eine jüngere Schwester und die würde original auch genauso reagieren. Also ich fand es so witzig, Mira zählt alles auf, was sie nicht kann, macht sie so richtig klein, aber aus den richtigen Gründen, muss man ja sagen. Und dann reagiert Violet so richtig mit Trotz. Mhm. Und ich glaube sogar, dass dieser Trotz nachher noch eine große Rolle darin spielen wird, dass sie überhaupt in diesem Reiter-Quadranten drin bleibt. Weil Mira ist ja nicht die einzige Person, die bei ihr so diese Trotzreaktion hervorruft. Mhm. Ich sag's jetzt schon mal, Vivis da kommt viel
absoluter
Hass.
Lieblingscharakter.
Oh, da kommt so viel Hass auf euch zu. Aber ich find's witzig, zum ersten Mal an dieser Stelle regt Mira so total ihren Trotz an. Mhm. Und dieser Trotz ist eigentlich was ihr nachher gut tut auf lange Sicht. Weil das erst so in ihr diese Reaktion hervorruft, boah, jetzt erst recht, jetzt schaffe ich diesen Tag. Sie sagt ja dann auch, ich werde heute nicht sterben, was ja so ein bisschen ihr Mantra wird.
Definitiv.
Und auch das sagt sie zum ersten Mal zu ihrer Schwester.
Ja.
Also ich glaube, dass Mira nicht nur sich bei ihrer Mutter für Violet stark gemacht hat, sondern dass das auch bei Violet innerlich schon mal sowas angeregt hat, was sie nachher sich noch zunutze macht. Und das wäre original, wäre das genau die Reaktion von meiner Schwester. Mhm. Ich glaube, wenn ich sagen würde, du kannst das und das nicht, schon aus purem Trotz würde sie es dann erst recht machen.
Ja.
Das heißt, irgendwo ist Mira ja schuld daran, dass Violet dann nachher bei den Reitern bleibt.
Ja, gut.
Na, so ein bisschen durch ihre...
So ein bisschen, also ich glaube, die Mutter hätte
sowieso
noch einen Kopf kürzer gemacht,
natürlich.
Wenn sie zu den Schriftgelehrten gegangen wäre, wie dein Lieblingscharakter, nicht, das angeregt hat. Ja, aber Mira, die treibt's halt auf die Spitze, ne? Und dann nachher zu sagen, willst du halt noch ein weiteres Kind beerdigen? Dann wird sie ja rausgeschmissen daraufhin. Kann ich verstehen, weil das kann man jetzt so ein kleiner Spoiler an der Stelle. Die Mutter weiß ja mehr, als wir alle zu dem Zeitpunkt wissen. Und definitiv mehr als Mira.
Ja.
Das ist klipp und klar. Also Mira weiß ja an sich nichts.
Das liegt aber auch an ihrem Rang. Und ich finde, der Rang wird
ja aber nicht nur an ihrem Rang. Aber ich glaube, sie hinterfragt auch einfach nicht so viel wie Violet.
Ich glaube, dass Mira sehr nach dem Kodex lebt. Ich glaube, Mira, wie du schon gesagt hast, ist halt so durch und durch Reiter und so in dieser militärischen Hierarchie drin, dass Mira komplett ihre Rolle akzeptiert und genauso auch handelt, wie jemand in der Position handeln sollte.
Ja.
Also ihre Mutter wirft sie ja raus und bezieht sich auf ihren militärischen Rang. Also da schafft jetzt zum Beispiel auch die Mutter von ihrer Seite aus diese Distanz. Als Mira es ihr zu weit treibt, schmeißt sie raus und sagt, Lieutenant, da ist die Tür quasi und tschüss. Das heißt, sie selbst schafft dann nochmal diese Distanz und verweist sie auf ihren militärischen Rang und sagt ihr damit ja ganz klar, hier ist deine Grenze, ich bin Generalin, du stehst so und so viele Ränge unter mir. Du hast mir erstmal hier gar nichts zu sagen, vor allem nicht in meinem Büro.
Krass ist, hier wird direkt schon die erste Siegelkraft gezeigt oder beschrieben. Die Mutter ist eine Sturmbeschwörerin. So, jetzt kommt der erste gleiche Name. Aemsir?
Ja.
Aemsir? Ich weiß es nicht. Was sagt ein Aemsir wahrscheinlich,
Aemsir,
ne?
Ja.
Das ist der Drache der Mutter und sie hat die Siegelkraft Sturmbeschwörung. Deswegen wird nämlich die Temperatur im Raum direkt kälter, weil die so sauer ist. Das finde ich so ein bisschen witzig, muss ich sagen, weil wenn man nachher die Siegelkraft von Violet kennt, die ja auch immer, wenn sie irgendwas triggert, ich nenne es jetzt mal so, fühlt die ja auch direkt was und die kriegt ja direkt heiß aufgrund ihrer Siegelkraft und dass hier dann auch direkt was passiert. Da finde ich, sieht man so ein bisschen die Ähnlichkeit zwischen den beiden.
Ich möchte auch, und ich werde nicht spoilern, aber ich möchte erwähnen, dass auf Seite 7 das erste Mal ein Hinweis kommt zu Violets Siegelkraft.
Ich habe andere Seitenzahlen als du, das ist ein bisschen schwierig.
Also Tiffy, du liest ja auf dem Kindle aktuell. Ich beziehe mich jetzt auf die Buchversion. Also auf Seite 7 im Buch wird zum ersten Mal ein Hinweis auf ihre Siegelkraft gegeben.
Okay.
Ich werde es jetzt nicht sagen, ich werde die Wörter auch nicht zitieren und damit auch noch nicht spoilern. Aber es ist Seite 7.
Wir haben rausgefunden, warum mir das nicht auffallen konnte. Es ist tatsächlich der Übersetzung geschuldet. Weil im Englischen wird es ein bisschen, wird es deutlicher als im Deutschen tatsächlich.
Tiffy versucht so hart, das Wort jetzt zu umschiffen.
Egal, ich rede nicht weiter drüber. Wir können darüber nochmal reden, wenn es soweit ist. Dementsprechend gut zu wissen. Ich habe es aber jetzt nachgelesen.
Ja.
Okay. Was auch schon im ersten Kapitel klar wird, die Reiter tragen schwarz. Komplett.
Yes.
Von oben bis unten, Stiefel, Leder und so weiter und so fort.
Schwarz geht auch einfach immer als Farbe.
Ja, ich bin jetzt nicht so der Fan von Schwarz, aber...
Ich habe so viele schwarze Kleider.
Ich weiß, ich habe ja viele im Freundeskreis, die gerne schwarz tragen in alle Nuancen. Ich stelle mir das auch ganz cool vor, wie die alle da in...
Ich bin der geborene Reiter. Mein Kleiderschrank ist schon bereit.
Das ist stimmt, aber... nee. Nee, das überleben wir nicht. Nee, also wie gesagt, die haben schwarze Kleidung und nachdem jetzt Mira rausgeworfen wurde von ihrer Mutter, müssen sie nochmal ins Zimmer von Violet.
Ja.
Und das ich krass finde, innerhalb von kürzerer Zeit haben die dort alles schon in Kisten zusammengepackt. Das
ja.
komplette Leben wird verpackt. Mhm. Es wurde ja schon von Anfang an gesagt, sie darf nur das mitnehmen, was in den Rucksack passt.
Ja, also eigentlich haben die schon alles zusammengepackt, so in der weisen Voraussicht, entweder ist sie jetzt 3 Jahre weg
oder
und
tot.
Graduiert dann und wird dann eh auf den Posten versetzt.
Ja.
Oder sie ist tot und dann wird das ganze Zeug ja sowieso verbrannt.
Genau. Von was immer noch gesprochen wird, sind Magielichter.
Ja.
Ich stelle mir die vor wie kleine Glühwürmchen.
Wie kleine... Oh nein, ich habe mir die so fackelmäßig vorgestellt.
Ja, schon, aber als ich das erste Mal das gelesen habe, hatte ich Glühwürmchen im Kopf, die so da rumschwirren.
Okay.
Aber ja, nee, mir ist auch klar, dass das eher so...
Jetzt wird hier seit Seiten eine gnadenlose, harte Welt aufgebaut. Wie um Himmels Willen konntest du an Glühwürmchen denken, nach allem, was dann schon vorher da stand?
Ich wollte irgendwas Süßes drin haben. Ich weiß es
nicht. Okay, also einer von uns war schon voll drin, richtig drin in diesem harten Gemäuer, in diesen dunklen Gängen dieser unnachgiebigen Welt. Und dann kam Tiffy.
Glühwürmchen. Ja, ich weiß nicht.
Oh Gott.
Aber was ist es denn? Sind es Fackeln oder sind es so Punkte? Das konnte ich nämlich nicht so ganz ausmachen.
Ich habe mich auch gefragt, was ich mir auch noch vorstellen könnte, es gibt doch solche Schalen mit so einem bestimmten Öl drin, das sich entzündet,
genau.
Wo dann oben drüber eine Flamme steht.
Mhm.
Also ich habe es mir entweder als Fackel oder als so eine Ölflamme vorgestellt.
Mhm. Ich war mir, wie gesagt, da war ich mir nicht so sicher, weil die Magielichter kommen ja tatsächlich häufiger vor.
Kommen die nicht sogar in unterschiedlichen Farben vor?
Ja, ich glaube schon. Und man kann sie aus Versehen auslösen, ohne mindere Magie wirken zu können. Und deswegen war ich mir so, weil ich habe noch kein so richtig, also klar, mein Glühwürmchenbild, aber so, ich habe noch kein richtiges Bild, wie ich die festmachen kann im Kopf.
Nein. Das Einzige, was ich mir sicher vorstelle, ist, dass es irgendeine Art von offener Flamme ist.
Das stimmt. Aber ich stelle es mir schwerst romantisch vor.
Ja, Kerzen finde ich romantisch. Ich weiß jetzt nicht, ob so ein fackelbehangener Flur...
Ich weiß es
jetzt
nicht.
...irgendwelche romantische... Also für mich wirkt das Ganze eher so ein bisschen gruselig. Ich muss da direkt an so den Weg in so einen mittelalterlichen Kerker denken.
Nein, daran mag ich nicht denken. Deswegen glaube ich eher, ich habe die romantische Vorstellung.
Ich merke es gerade.
Gerade ich.
Genau du.
Ah, herrlich. Gehen wir zurück zum Rucksack, weil jetzt kommt der Foreshadowing des Jahrhunderts. Und das ist mir erst jetzt wieder aufgefallen, dass ja jetzt schon diese W-Dings da, wie Mira so schön sagt, erwähnt werden.
Ja.
Die Veneni, das Buch. Und was ich spannend fand, dass das Buch warnt vor Verlockung der Magie und verteufelt Drachen.
Ja,
das fand ich krass.
Ja, ich bin so froh, dass du das gerade ansprichst, weil ich habe mir genau dasselbe markiert. Jetzt muss ich es nur noch mal finden.
Und man muss dazu sagen, sie darf das Buch nicht mitnehmen. Weil Mira sagt, es ist nur so eine Fabelgeschichten. Das sind die Storys, die der Papa immer erzählt hat. Und das läschte hier, das ist unnötig.
Aber sie holt ja eins mit. Aber nicht das Buch.
Nee, sie holt das mit, wo es darum geht, Leute umzubringen über Tinkturen und so weiter, was ja auch nicht ganz so wichtig ist.
Ja, das heißt, ein Buch nimmt sie mit, aber es ist nicht das Fabelbuch, das sie von ihrem Papa bekommen hat.
Ja.
Aber ich fand auch genau diese Stelle, ich habe mir das extra hier rot markiert.
Ja. So wunderschöne... Hier sind es die Venen, bei mir sind es die Veneni, glaube ich.
Ja, bei mir sind es Venen.
Genau.
Und dass da wirklich sogar Drachen, wie du sagst, dass da sogar Drachen
verteufelt werden.
Jetzt
war ich mir nur nicht so sicher, verteufeln die Drachen, indem sie die Weibern meinen oder verteufeln sie wirklich Drachen?
Ich habe es wirklich auf Drachen bezogen und habe das Gefühl, dass da noch eine Riesenüberraschung irgendwo auf uns zukommt.
Genau, das habe ich mir auch gedacht.
Ja.
Das kann ich auch sagen, das kommt in Buch 3 auch noch nicht vor. Da wird spannend, was da jetzt in Buch 4 und 5 kommt. Mira spricht Tacheles. Also die sagt wirklich, pass auf, du überlebst das nicht. Wenn der Rucksack fällt, dann lass ihn fallen, bevor du fällst. Aber das Viadukt ist 45 Zentimeter breit.
Ja.
Das finde ich jetzt gar nicht so schmal.
Ich glaube, ich habe ein Maßband hier.
Ja, nee, ich habe mir das ja ungefähr vorgestellt.
Ja, aber das ist ja nicht eben. Und es ist ja sogar zum Rand hin noch so ein bisschen abschüssig.
Ja.
Und das Problem ist halt, es ist ja so ein bisschen in sich gebogen. So, ja. Wie so eine kleine Art, so eine.
Klar.
Wie nennt man denn diese Brücken, die nach oben so gebogen sind? Das andere wäre eine Hängebrücke. Und wie nennt man diese Brücken, die. Du weißt, glaube ich, was ich meine.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich fand trotzdem, ich habe das 45 Zentimeter zwar gelesen, aber das war direkt aus meinem Kopf gelöscht, sobald wir ans Viadukt kommen, weil die da ja runterfallen gefühlt.
Ja.
Wie.
Ja.
Sonst keiner. Und deswegen dachte ich dann als beim Lesen nochmal, 45 Zentimeter, krasse Nummer. Vor allem haben die jetzt richtig Pech an ihrem Tag. Mhm. Bei denen regnet es, stürmt und so weiter und so fort. Aber wenn das jetzt ein sonniger, windstiller Tag ist.
Ja, wie gesagt, ich mache das so ein bisschen an den Steinen fest.
Ja.
Weil die Steine scheinen ja auch nicht ganz fest zu sein. Da fallen ja als mal so einzelne Brocken ab.
Ja.
Das heißt, ich glaube, das ist erstens in sich super uneben. Dann ist das ja schon auf einer gewissen Höhe, selbst wenn es jetzt ein Tag ist, wo nicht viel Wind geht. Aber man kennt es ja selbst, wenn man auf einem Gebäude ist, das relativ hoch ist, auf so einer Aussichtsplattform oder so, selbst wenn da nur so ein bisschen Wind unten auf den Boden geht, fühlt sich das in der Höhe ja ganz anders an. Und wie du sagst, die meisten von denen haben ja irgendwelche Sachen dabei. Es geht, glaube ich, kaum einer darüber. Ich glaube,
viele zu viel.
Ja.
Also das kann ich mir auch gut vorstellen.
Es geht ja kaum einer dorthin und kommt mit nichts. Also die meisten haben ja irgendeine Form von Rucksack oder Tasche dabei.
Genau.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommt ja auch noch dann dieser Kopf dazu. Mhm. Das heißt, man ist ja halt nochmal so hoch.
Klar, natürlich 60 Meter hoch ist das.
Genau. Das heißt, ich glaube, da spielen einfach so viele Faktoren eine Rolle.
Ja.
Und wir werden es spätestens im nächsten Kapitel ja mitbekommen. Dann kommen halt noch die anderen Leute dazu.
Jack, das Arschloch, Barlow.
Korrekt.
Ja, Mira stattet sie jetzt aus. Sie kriegt von ihr komplett schwarze Kleidung, weil vorher hatte sie so eine Tunika an.
Ja,
so.
Sie war halt noch angezogen wie die Schriftgelehrten.
Genau. Ja. Und kriegt dann aber schwarze Sachen von ihr. Und diese Weste. Ich stelle mir die so schön vor. Mit den Schuppen von Tiny. Also eine Drachenweste sozusagen.
Ja.
Drachenschuppenweste. Welche wir ja, kleiner Spoiler, rettet ihr ja dauernd das Leben.
Ja, da muss ich jetzt leider auch noch einen zweiten Spoiler einbauen.
Hau rein.
Weil sie hat zwei ältere Geschwister und beide sind so essentiell für ihr Überleben in diesem Reiterquadranten. Von Mira bekommt sie diese Weste. Im Englischen ist es als Korsett beschrieben, aber ist natürlich
zum Schnüren.
Ja, es ist zum Schnüren, genau.
Genau.
Und von Brennan kommt dann ja noch unser Buch dazu. Ohne die beiden, sind wir ganz ehrlich, wäre die uns da schon relativ frühzeitig
am Viadukt mit dem 15 Kilo schweren Rucksack. Also sie kriegt ja jetzt von ihr noch Stiefel, die eine Gummisohle haben, die nicht so rutschig ist. Also die wäre ohne Mira und Brennan am ersten Tag dahin gewesen.
Und ich finde das so schön, weil sie sagt ja selbst im ersten Kapitel, sie hat ihre Schwester seit Jahren nicht gesehen, was ich ein bisschen irritierend fand, weil der Vater ist ja erst ein bisschen mehr als ein Jahr tot, war sie dann nicht bei der Beerdigung?
Es gibt ja gab's keine.
Ja, es gibt in dem Sinne keine Beerdigung, da kommen wir, glaube ich, noch drauf zurück, wie das Ganze abläuft, aber der Vater ist gestorben und scheinbar war ihre Schwester selbst dann nicht zurückgekommen. Selbst da ist die scheinbar auf ihrem Posten geblieben. Und während der Zeit, wo man auf diesem College ist, im ersten Jahr darf man tatsächlich gar keinen Kontakt zu Familienmitgliedern haben, noch nicht mal mit Briefen. Das heißt, sie weiß ja jetzt auch, dass sie da reingeht und zu ihrer Schwester erstmal gar keinen Kontakt haben darf. Und Mira weiß das ja auch. Und ich glaube, deswegen haut die da Infos innerhalb von Minuten raus. Violet sagt ja quasi, da kommt der ganze Schwall an Informationen. Mhm. Also ohne ihre beiden Geschwister. Ich finde es so schön. Die tun echt alles dafür, was sie können.
Und sie sagt ja auch, dass sie sich die Sachen ja nicht verdient hat. Also diese Weste wusste ja nicht mal, ob die legal ist. Dann mit den Deutschen. Mhm. Und ich habe ja nur vier. Und du musst dir die weiteren verdienen. Und darf ich das überhaupt mitholen? Weil ein Reiter muss ich irgendwie alles verdienen, was er tragen darf. Ja, und überall sind es halt solche Scheiden, wo sie die Waffen halt reinmachen können. Also sei es jetzt an Oberschenkel, an der Weste,
an den Rippen.
An den Rippen. Manche tragen ja die Schwerter noch auf dem Rücken später. Die Säden zum Beispiel.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch welche gibt, die an den Armen noch quasi so extra Befestigungen.
Sawyer oder Riddick. Einer von denen hat das doch, glaube ich, sogar, wo die noch an den Oberarmen noch was haben.
An der Stelle muss ich jetzt gestehen,
weiß ich auswendig
da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
Ich auch nicht mehr, aber ich glaube, dass auf jeden Fall ein paar von denen auch an den Oberarmen noch was, die haben ja alle so Oberarmen.
Auf jeden Fall, Mira schwenkt komplett um, sobald sie merkt, sie kriegt ihre Mutter nicht umgeschwenkt, geht sie direkt in den komplett anderen Modus, haut alles raus, was sie an Infos kann, versucht ihr bestmöglich zu helfen. Violet denkt halt hier noch komplett wie eine Schriftgelehrte.
Ja, klar.
Also die ist angezogen wie eine Schriftgelehrte. Ja. Die will zu viele Bücher mitnehmen, die sie dort den Tod kosten könnten. Also man merkt einfach, dass die ihr ganzes Leben in dieser Schriftgelehrtenrolle gelebt hat. Und Mira versucht sie jetzt quasi von jetzt auf gleich innerhalb von weniger Minuten auf eine ganz neue Rolle vorzubereiten und zumindest optisch, Outfit, Haare, sie lässt sich ja die Haare flechten.
Als Kranz,
dass ja nichts locker ist. Also zumindest optisch schafft Mira es ja, sie innerhalb von weniger Minuten zu einer Reiterin zu machen.
Aber was ich cool finde, sie sagt auch, du bist die klügste Frau, die ich kenne. Vergiss das nicht, dein Verstand ist deine schärfste Waffe, überliste sie. Und das ist, glaube ich, ihr Mantra aber auch gefühlt. Die Mutter geht wirklich davon aus, dass sie überlegt, weil sie sagt, wir sehen uns beim Dreschen. Also bis zum Dreschen, also Dreschen ist, wenn die Drachen sich die Reiter aussuchen.
Ja.
Und die Mutter sagt ja, wir sehen uns dort. Für die Mutter gibt's keine andere Option, außer dass sie ihr Kind beim Dreschen oder nach dem Dreschen, besser gesagt, wieder sieht.
Ich glaube auch nicht, dass das von Seiten der Mutter jetzt nur falsche Hoffnung ist, dass die sich das schön redet. Ich glaube wirklich, dass ihre Mutter komplett von ihren Fähigkeiten überzeugt ist.
Dann wird nochmal der Kodex aufgegriffen von Mira. Der ist nicht riesig, weil Reiter sich grundsätzlich wohl nicht gut an Regeln halten können. Das fand ich ein bisschen witzig. Wie gesagt, dieser Kodex hat sie schon mehrfach, natürlich als angehende Schriftgelehrtin eigentlich schon mehrfach gelesen, kann sie auswendig. Und es gibt immer mehr Kadetten als Drachen. Das heißt, nicht jeder Kadett, der es bis zum Dreschen schafft, wird gebunden. Gut, das Beispiel haben wir ja dann auch relativ bald. Das wird direkt von Anfang gesagt, du kannst jederzeit getötet werden, außer im Schlaf.
Ja,
von deiner eigenen Staffel.
Aber Mira selbst sagt, dass sie auch im Schlaf nicht sicher ist.
Richtig.
Was mich dann wiederum, was mich aber eher hat überlegen lassen, was Mira dort selbst erlebt hat. Weil Mira hat mehr als diesen einen Kommentar. Sie sagt ja auch, such dir keine Freunde, such dir nur Verbündete.
Aber das ist so ein dummer Satz. Da habe ich mich echt geärgert. Doch, ich fand den, das fand ich jetzt wirklich so typisch Mira. Und ich bin so froh, dass Violet den quasi mit der ersten Treppenstufe Richtung Viadukt schon...
Ja, ich bin auch froh, dass sie sich nicht daran gehalten hat. Aber an sich finde ich das keinen dummen Satz. Sie kennt doch ihre Schwester. Sie weiß ja wahrscheinlich auch, dass Violet jemand ist, der Bindungen aufbaut. Es ist ja schon direkt erkennbar, dass Mira und die Mutter Lilith, dass die beiden wirklich eher eine harte äußere Schale haben. Und ich glaube, Violet hat das überhaupt nicht. Ich glaube, Violet ist wirklich jemand, der sich gut auf andere einlassen kann. Ich sehe das wirklich eher so als Warnung. Okay, ich weiß, wie meine Schwester ist. Ich weiß, dass die gerne sich mit anderen unterhält, dass die schnell Bindungen aufbaut. Und jetzt allein schon mal, wenn wir jetzt nicht sagen, okay, die Gefahr besteht, dass andere sich gegen mich wenden. Aber wenn ich jetzt nur mal drüber nachdenke, wie hoch dort die Quote des Sterbens ist, damit vermeide ich ja auch, dass sie immer wieder verletzt wird, dass sie immer wieder trauert, dass sie durcheinander kommt, weil jemand von ihren Freunden vielleicht stirbt.
Ja, aber wenn eine Allianz stirbt, habe ich das genauso. Und dann stehe ich...
Nee, nicht so emotional.
Ja, nee, es ist nicht so emotional. Aber wenn meine Allianz stirbt, heißt es nicht, dass die Allianzen zu den... Also wenn die Person dann Allianzen zu anderen hat, dass die dann sagen, alles klar, die ist tot, wir nehmen dich jetzt auf. Das ist bei einer Freundschaft eher. Dass wenn mal so ein Freundeskreis ist, wie sie auch später sind, wenn da dann jemand fällt, dann haben die immer noch zu so einem Zusammenhang.
Ja, aber es ist trotzdem emotional erschütternder. Also ich verstehe...
Das ist richtig, aber ich fand das, wo ich mir denke, dass Violet das nicht hinkriegt, keine Freundschaften zu bilden, das hätte Mira missen müssen.
Aber genau deswegen bin ich ja gespannt, ob wir irgendwann noch mehr über ihre Zeit über Skye erfahren.
Ja.
Weil ich glaube, dass sie das nicht ohne Grund gesagt hat. Deswegen habe ich diese Aussage auch gar nicht verurteilt, weil ich fand, alles, was sie da gesagt hat, hat so geklungen, als hätte sie selbst schlechte Erfahrungen dort gemacht. Und von daher bin ich mal gespannt, ob wir irgendwann noch erfahren, wie ihre Zeit in Skye war.
Ja. Jetzt kommen wir langsam endlich zu dem, wie komme ich überhaupt in den Reiterquadrantentest?
Ich finde es so süß, dass du noch versuchst, irgendwie die Linie hier beizubehalten.
Ja, so ein bisschen.
Nachdem wir ständig abschwenken.
Ja, abschweifen können wir gut. Und jetzt kommt die erste Erwähnung deines allerbesten Freundes, Dane Aetys. Dane stand, erstes Kapitel ist guter, bester Freund von Violet aus Kindheitstagen.
Ich hätte es wirklich als besten Freund.
Besten Freund, glaube ich auch. Ja. Also sie sind immer zusammen gereist.
Weil die Eltern beide halt ziemlich hohe
sind.
Ränge
genau.
in diesem ganzen militärischen Kontext haben. Das heißt, die wurden immer wieder neu stationiert, aber immer scheinbar gemeinsam.
Genau. Und deswegen sind sie beste Freunde. Er ist in Skye, also Drachenreiter.
Er ist ein Jahr vor Violet. Also das heißt, mit diesem ersten Tag, mit unserem Conscription Day, ist er ein zweites Jahr.
Und sie im ersten.
Und sie im ersten.
Aber ja, das braucht Spoiler, da glaube ich nichts, wenn man sagt.
Nee, das spoilern wir nichts. Das Buch wäre schnell zu Ende, wenn sie den ersten Tag nicht überlebt.
Und ich finde witzig, also Mira erwähnt Dane und direkt geht so diese Träumereien von Violet los. So, das Lächeln auf den Lippen. Und ab dem Punkt sagt Mira ja schon, Also, du kannst mit jedem Spaß haben, mit dem du willst. Tu es bitte auch. Man braucht so ein bisschen Spaß im Leben oder Spaß im Drachenreiter-Quadranten, aber nicht mit jemandem aus dem Junior-Year. Und ja. Violet sagt ja dann, also jeder außer Junior und Senior-Year.
Ja.
Fand ich ganz witzig. Hält sie sich ja wirklich lang dran? Nicht.
Also ich finde auch schon, dass man merkt, dass sie so romantische Träumereien von ihm hat.
Ja, total.
Also ich finde...
Die war schon immer verknallt in den wahrscheinlich.
Ja, aber auf so eine romantische Mädchenart.
Ja, ja.
Und ich finde, das muss man hier an dieser Stelle ganz klar erwähnen, weil das ja eine andere Art von Beziehung ist. Also sie hat den sich wahrscheinlich schon von Kindesbeinen an, hat sie den so ein bisschen als Helden vor sich gesehen. Er war ein Jahr älter. Er hat mit ihr super viel unternommen. Die waren immer zusammen. Die hatten eigentlich ähnliche Interessen. Und ich glaube, dass sie ihn idealisiert hat und deswegen so Kleinmädchenschwärmerei für ihn hat.
Ach, das hatten wir ja alle, glaube ich.
Und es kommt halt auch noch dazu, dass sie ihn seit einem Jahr jetzt nicht gesehen
hat.
Er
durfte sich
nicht melden. Er durfte ihr noch nicht mal einen Brief schreiben. Das heißt, sie kennt den Dane, bevor er zum Reiter wurde. Und ich glaube, dass das auch
das
wichtig ist, dass man das schon mal an dieser Stelle hervorhebt, dass sie eine Version von ihm kennt, die jetzt ein Jahr alt ist.
Und sie warnt direkt vor jemanden.
Ja.
Welcome, Zayden Ryerson.
Oh Gott.
Wir wissen aktuell noch nicht, wer er ist. Wir wissen, er ist der Sohn von Fen Ryerson.
Wir wissen, er ist scheinbar eine Gefahr.
Er ist eine Gefahr, weil... er ein Separatistenkind ist, er hat ein Rebellionsmal, was Kapitel 1 angeblich von General Melgrins Drache ist. Spoiler, ist es nicht.
Vielleicht sollten wir einmal kurz erwähnen, es gab genau 5 Jahre vorher, zu der Zeit, als ihr Bruder Brennan umgekommen ist, gab es eine Rebellion.
Genau, angeführt von Fen Ryerson, dem Vater von Zayden.
Genau, und zwar war das diese am Anfang erwähnte Provinz Tirindor. Tirindor hat sich aufgelehnt, war so quasi der Start der Rebellion. Und der Vater von Zayden, Fen, der war einer der absoluten Führungskräfte, war quasi der Anführer dieser Rebellion. Und sein Sohn Zayden ist jetzt selbst in Beskaev, ist mittlerweile im 3. Jahr. Das heißt, er ist noch ein Jahr vor unserem Dane.
Ja, also es ist quasi Violet, Dane, Zayden, so von der Reihenfolge her. Die Separatistenkinder haben alle ein sogenanntes Rebellionsmal. Violet kannte das Mal nicht. Sie kannte nur das Drachenmal, was aber für Ehre und Macht steht. Das bekommt man, wenn man von seinem Drachen ausgewählt wurde. Ich bin so froh, dass es mittlerweile Instagram gibt und diese ganzen Reels, weil das konnte ich mir im ersten Moment gar nicht so vorstellen, wie das aussieht. Dank Instagram, dank deinen TikTok-Reels, weil ich ja keinen TikTok habe, war mir dann, okay, so sieht das aus. Das haben alle Separatistenkinder. Wie gesagt, das Rebellionsmal soll angeblich von General Melgrins Drachen ausgelöst worden sein, weil die sind hingerichtet worden. Das muss man vielleicht noch dazu sagen.
Genau, diese Führungspersönlichkeiten, auch natürlich Fen als allererstes, die wurden hingerichtet und zwar durch Drachenfeuer. Mira warnt vor Zayden.
Ja, und was an der Stelle noch ganz kurz, Vivi, die Rebellionskinder müssen in den Reiterquadranten. Das muss man noch an der Stelle sagen.
Was übrigens in direktem Kontrast zu dem steht, was Violet eigentlich denkt, weil sie hat ganz klar in dem Kapitel einmal gesagt, dass dort nur Freiwillige in den Reiterquadranten kommen, dass das der Quadrant ist, wo sich freiwillig dafür gemeldet wird. Finde ich krass an dieser Stelle, weil zumindest Mira, glaube ich, weiß, dass die nicht freiwillig dort sind. Ich glaube, das ist eine Info, die Mira hat.
Jo, denke ich auch.
Violet hat die aber scheinbar nicht. Was wiederum irgendwie irritierend ist, weil sie so viele Bücher gelesen hat und ja doch scheinbar so schlau ist und informiert ist. Ein paar Infos sind ja aber schon durch die Lappen gegangen.
Das mit dem Rebellionsmal wusste sie ja auch nicht.
Sag ich ja.
Also ich glaube, dass dieses ganze Thema ihr nicht bekannt ist.
Ja.
Weil sie auch nicht in Kontakt mit Separatistenkindern ist. Das kommt dann im Quadranten, wo sie jetzt hingehen tatsächlich. Sie gehen jetzt in
diesen großen Innenhof.
Also Innenhof.
Ich habe es mir auch nochmal angeguckt. Gott sei Dank gibt es am Anfang dieses Buches auch eine Karte von unserem Beskaev War College.
Ja.
Und es gibt quasi ein ganz großes Gebäude, da sind die Heiler drin, da sind die Schriftgelehrten drin, unterirdisch zum Großteil.
Die Infanterie.
Und die Reiter haben tatsächlich eine in sich abgeschlossene Festung
nochmal. Ja, eine Zitadelle.
Genau.
Ja.
Das heißt, dieser Fluss trennt quasi diesen großen, gemischten Teil von dieser eigenen Reiterfestung.
Genau.
Und sie begeben sich jetzt aber in unserem gemischten Festung, begeben sie sich jetzt zu diesem Treffpunkt, wo man sich dann für den einzelnen Quadranten einträgt, um dann danach mit der Aufnahme an sich zu starten.
Richtig. Und ihre Abschiedsworte sind, Stirb nicht, ich wäre ungern ein Einzelkind.
Und ich habe so Angst an dieser Stelle. Ich habe so Angst, dass Mira uns irgendwo verloren geht im Verlauf dieser Geschichte.
Ja, aber was sind das denn für Abschiedsworte? Stirb nicht, ich wäre ungern Einzelkind. Danke
ja,
für nix.
Könnte aber auch so ein bisschen Comic Relief sein.
Boah, ich weiß es nicht.
Ich meine, sie weiß ja wohl ganz genau, wie angespannt die Situation in sich ist. Ja. Ich hätte das jetzt eher so als so extra lustig gewählte Abschiedsworte gesehen, um nochmal so ein bisschen von der Nervosität wegzunehmen, so die Spitze runterzuholen.
Ja, gut, kann sein.
Also so habe ich das jetzt interpretiert. So, ja. So wirklich so ein Versuch, die abzulenken vor dem, was jetzt halt kommt.
Und der Captain Fitzgibbons ist der Schriftgelehrte.
Ja, der ist Schriftgelehrter.
Der, weil der hat eine cremefarbene Tüte.
Ja, der ist Schriftgelehrter.
Der muss doch Schriftgelehrter sein.
Der ist Schriftgelehrter. Ich habe es auch extra nochmal nachgeguckt. Okay. Und dem hätte ich am liebsten eine reingeschlagen.
Jo.
Weil der spricht sie in der Vergangenheitsform an. Der sagt quasi, es war schön, du hattest so viel quasi noch vor dir. Mhm. Also der benutzt hier ganz deutlich, und ich hoffe, es ist auch in der deutschen Übersetzung so, also der benutzt, zumindest im Englischen, benutzt der ganz klar die Vergangenheitsform, als er mit ihr und von ihr spricht.
Mhm.
Das heißt, der ist sowas von überzeugt, dass die jetzt da demnächst drauf geht. Und ich denke mir nur so, okay, er scheint sie ja auch schon länger zu kennen. Sie hat ja bei den Schriftgelehrten lange studiert und war dort auch allein wegen ihrem Vater immer. Er kennt sie also gut. Wie schlimm ist das, dass der ihr so deutlich ins Gesicht quasi klar macht, okay, schön, dass ich dich gekannt habe, bis auf Nimmerwiedersehen. Also ganz ehrlich, wenn jetzt jemand, den ich kennen würde, in so eine Situation käme, würde ich doch alles versuchen, um der Person ein gutes Gefühl zu geben.
Sie waren so vielversprechend.
Ja, sie waren. Er sagt, ja, also auch in deutschen Vergangenheitsform.
Ja.
Aber du würdest doch eher jemanden aufbauen, oder?
Ja, ja, klar.
Also jetzt mal ganz ehrlich, ich kenne dich ja schon beim Joggen. Wenn ich da kurz vorm Tod bin, versuchst du mich abzulenken, motivierst mich irgendwie, sagst, komm, ne, hast es fast. Woran liegt das denn bitte, dass der hier einfach sie nur runterzieht, gefühlt? Ist
ja,
das so schwer, jemand aufzubauen?
Auch wenn sie in den Reiterquadranten eintritt, ist sie ja trotzdem noch eine vielversprechende Schriftgelehrtin, die ja mit ihrem Verstand und ihrer Art zu denken, weil sie hinterfragt ja viel und nimmt nicht, eben nicht alles einfach so an, wie man es in einer Armee vielleicht tut, ist sie ja trotzdem noch ein Geschenk. Aber er sieht das gar nicht. Er denkt,
sie wird
jetzt Reiterin und finito.
Ja, er sieht nur ihren Tod.
Ja, genau.
Und das verstehe ich hier bei diesen Leuten nicht, dass die noch nicht mal versuchen, ihr irgendwas Positives mitzugeben.
Ja, deswegen finde ich es auch umso schöner, dass sie danach einfach auf Rhiannon und Dylan trifft.
Oh,
die aber ja dann direkt so,
Dylan.
Ne, ja. Da kommen sie ja direkt ins Gespräch. Also sie müssen wohl 250 Stufen ohne Geländer erstmal hoch zum Viadukt. Da sterben schon in der Regel welche.
Drei Stück im Jahr davor. Zwei sind gefallen. Die dritte Person, auf die wurde draufgefallen. Ich musste gerade wirklich an dieser Stelle, eigentlich ist es ja nicht so zum Lachen, aber das Buch wird so,
wie bitter.
Es wird so grausam aufgebaut, eigentlich diese Story in dem Buch, dass man wirklich dann über solche Dinge, also ich muss da wirklich drüber lachen, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da eine Person, und die muss ja, es wurde ja auf sie draufgefallen. Also ich habe mir das so vorgestellt, dass diese zwei fast ganz oben waren, diese 250 Stufen schon fast geschafft hatten, dann ins Fallen gekommen sind und diese dritte Person, dass die noch ganz unten am Eingang stand, wahrscheinlich gerade den Fuß am Heben war für auf die erste Stufe und dann wie so mit einer Bowlingkugel einfach umgehauen wurde. Wie bitter. Da bin ich ja nicht mal selbst dran schuld. Ich habe nichts falsch gemacht.
Nee, ich bin am Anfang. Ich hatte das alles noch vor mir. Und die anderen sind schon quasi...
Ja, ja gut. Also. Und wir merken ja an Dylan und Rhiannon, dass eigentlich ganz viele dort mit so einer super positiven Einstellung hinkommen. Und jetzt stell dir mal vor, du gehst dort mit einem strahlenden Lächeln vor dich hin pfeifen, gehst du durch diese Tür.
Ey, die sind ja wirklich Feuer und Flamme, die
damit
zwei.
Ich dann der Erste dort wegkegelt.
Also genau das also Gegenteil von Violet. Die haben ja richtig Bock, trainieren da ihr Leben lang schon drauf. Und was ich aber nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass Rhiannon Mathias, bei ihr wird der Nachname genannt, bei Dylan übrigens nicht, dass sie eine Zwillingsschwester hat.
Doch, das hatte ich auf dem Schirm. Das habe ich mir.
Also mit Regan, dass die ein Baby kriegt, aber nicht mehr, dass die Zwillinge waren. Das hatte ich nicht mehr auf dem
Schirm. Und deswegen komme ich auch gerade zu meiner nächsten Frage, weil ich habe keine Antwort darauf, aber vielleicht hast du eine Idee.
Wahrscheinlich nicht, aber hau raus.
Regan ist ja genauso alt wie Violet, wie Dylan, wie Rhiannon. Ja?
Mhm.
Warum muss die nicht zum Wehrdienst?
Ich vermute, weil die schwanger
ist. Ja, aber ist die jetzt extra schwanger? Glaubst du, die ist extra vorher schwanger geworden?
Ja, warte, danach wird ja gesagt, die Reiter haben mehr Vorteile. Sie dürfen früher heiraten, sie dürfen wegen der Blutlinie, dass die...
Ja.
Vielleicht hat die einen Mann Nee, muss,
ja, aber warum durften die zwei überhaupt heiraten? Die sind ja verheiratet.
Vielleicht ist der Mann schon fertig, also quasi fertiger Reiter und haben deswegen durften die heiraten. Und durch das Baby muss sie nicht in die Wehrpflicht.
Okay, aber ich hatte das eigentlich so verstanden, dass jeder erst heiraten darf, frühestens nach dem Ende dieser Wehrpflicht. Die Reiter direkt, alle anderen sogar noch später.
Ja.
Das heißt, meinst du, das war so ein bisschen eine Nacht-und-Nebel-Aktion, diese Hochzeit?
Oder dass sie ist einfach nur schwanger von jemandem. Ist ja auch möglich.
Ich überlege jetzt gerade, ob da stand, sie wäre verheiratet oder nicht.
Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, das hätte ich mir aufgeschrieben.
Okay, lass uns mal gleich nachgucken. Rhiannon ist auf jeden Fall Feuer und Flamme.
Dylan auch. Dylan, sag doch, ich sterbe nicht.
Oh Gott, Dylan. Dylan hat mir richtig wehgetan, weil Dylan wird noch vorher von seiner Mutter bis zum letzten umarmt. Der Vater muss angebettelt,
dass er nicht geht.
Der Vater muss die Mutter ja sogar wegziehen von ihm. Auch das ist mir beim ersten Lesen nicht aufgefallen, weil es wird da noch nicht Dylans Name genannt. Es heißt nur die Person zwei vor mir oder sie beschreibt quasi nur die Position in der Schlange und nachher, wenn sie dann hochgehen, wird aber klar, okay, von der Position her, das muss Dylan sein.
Ja.
Das heißt, Dylan wurde bis zum letzten von seiner Mama umarmt, die hat gehofft, dass er nicht dort reingeht, aber er selbst ist so überzeugt davon, dass das der Weg für ihn ist, wie Rhiannon. Und ohne, dass ich jetzt das Kapitel zu Ende gelesen hatte, dachte ich, wir haben unsere Crew. Ich dachte an dieser Stelle, haben unsere Crew.
Nee, allein schon, dass bei Dylan kein Nachname genannt wurde und Rhiannon mit, ich bin Rhiannon mit Highest, war mir damals schon klar, Dylan, sorry, aber nee.
Okay, so genau habe ich das jetzt tatsächlich in dem Moment nicht gelesen. Ich dachte einfach, wuh, hier, wie Harry Potter, wir haben unseren Ron, wir haben unsere Hermine, es geht los. Also ich dachte, das ist jetzt so unsere Kerngruppe, auf die wir jetzt aufbauen.
Nee, weil mir war klar, es muss jetzt jemand sterben, den wir schon kennengelernt haben. Und dann war klar, es muss Rhiannon oder es muss Dylan sterben. Und da sie mit Rhiannon aber ja die Stiefel tauscht, war mir klar, die stirbt nicht.
Du stellst dir Glühwürmchen vor, damit das Ganze nicht so schlimm ist. Und dann bist du aber überzeugt, es stirbt jemand nur, weil wir seinen Nachnamen nicht kennen. Habe ich dich da richtig verstanden? Nein,
nicht nur wegen dem Nachnamen, sondern einfach, weil wir lernen jetzt jemanden kennen und ich habe mir schon gedacht, das wird so grausam, dass der jetzt stirbt.
Ja.
Weil es muss ja jemanden, und ich sag mal, das tut nicht weh, wenn wir ihn nicht kennen. Und Rhiannon ich fand Rhiannon auch von Anfang an so ein bisschen reifer.
Ich finde es vor allem so cool, und jetzt kommt hier einmal nochmal, meine Götter kommen jetzt hier rein. Wer das Vorwort schon kennt, es gibt nochmal Götter an dieser Stelle, weil sie vergleicht Rhiannon mit einer Göttin. Sie vergleicht Rhiannon mit Amari. Und Amari ist die Königin der Götter.
Stimmt.
Ja.
Ah, das passt so gut zu
Rhiannon. Ja, sie vergleicht einfach Rhiannon hier mit der Königin der Götter. Und Amari, auch hier, Amari kommt auch aus dem Arabischen, der Name. Aber es gibt auch den gleichen Namen im Afrikanischen tatsächlich. Und die Übersetzungen sind sehr unterschiedlich. Von daher würde ich jetzt gerne von dir wissen, welche Übersetzung du spontan besser findest und warum. Im Arabischen würde es übersetzt heißen, mein Mond. Im Afrikanischen steht es für Erbauer.
Ich hätte gerne eine dritte Auswahl.
Ich kann dir eine dritte Auswahl geben, weil ich habe so viele Seiten nach diesem Namen durchlesen. Ja. Und auf der letzten Seite gefühlt kam dann auch noch als Übersetzung Stärke.
Ja, das passt eher.
Ich wusste schon vorher, dass das die Übersetzung ist, die dir jetzt am besten gefällt.
Lass uns das mal nochmal diskutieren, wenn die nochmal auftritt. Aber jetzt kommt was. Also jetzt kommen so ein paar Sachen, wo wir einmal drüber diskutieren müssen. Es kommt ja dieser Stiefeltausch.
Ja.
Weil Violet hat ja diese perfekten Gummisohlen. Rhiannons sind ultra glatt.
Eigentlich hat sie die perfekten Reiterschuhe, weil sie von einer Reiterin kommen.
So, jetzt steht in diesem Buch. Rhiannon hat Größe 40. Also es steht da Größe 8. Ich habe gegoogelt, ist Größe 40. Ja.
Violet hat Größe 7.
Ja, das ist Größe 39. So ein Riesenunterschied ist das jetzt auch nicht, wie die hier im Buch machen.
Aber ich glaube, wenn du so auf das Schuhwerk achtest, weil der Boden so uneben ist, ich glaube, wenn du dann vorne die Zehen auch nur minimal krümmen musst, ich glaube schon, dass das einen Riesenunterschied macht von dem, wie sicher du dich fühlst.
Ich weiß es nicht, weil es gab ja mal eine Zeit, wo ich bouldern war. So, ich habe ja auch Boulderschuhe. Gute Boulderer haben immer 1 bis 2 Nummern kleinere Kletterschuhe als ihre Schuhgröße. Das heißt, ich mit meinen, das kommen wir auch gleich drauf zurück, mit meiner Schuhgröße 37, habe in meinen Boulderschuhen, ich glaube, 36 oder 36,5.
Mhm.
Damit man mehr Spannung auf dem Fuß hat. Oh Gott, wenn jetzt jemand zuhört, der bouldert, ne? Mehr Spannung auf dem Fuß und dass man quasi halt auch noch Druck auf den Fuß kriegt.
Ja.
So, deswegen stelle ich mir das jetzt gerade nicht so schlimm vor. Eher dann für wie, weil die ja eher so ein bisschen schwimmt, wo ich das ja dann relativ eng schnüren kann.
Also, ja, aber schnüren hilft ja trotzdem nicht, wenn ich rutsche in den Schuhen.
Also ich sind ja Stiefel, wenn ich ja trotzdem hier an der Wade fest bin.
Ich glaube, also, das ändert schon viel vom Gefühl. Also ich sehe ja schon, wie ich mich dran stelle, wenn ich einen Schuh anhabe, der nicht perfekt passt. Ich finde schon, man merkt das.
Klar, stell dir mal vor, du
hast
das.
Stell dir mal vor, du hast so einen Schuh an, jetzt treiben wir es mal auf die Spitze. Du hast im Sommer offene Sandalen an, die dir zu groß sind. Was ist denn das für eine miese Rutscherei?
Ja, aber es sind ja keine Sandalen, es sind ja Stiefel.
Aber trotzdem rutsche ich unten.
Ja, aber als jemand wie ich, der 22 Jahre geritten ist und ja sehr oft dann Stiefel anhatte, fand ich das jetzt nie so wild, weil du ja so eine Stabilität an der Wade hast, dass der Fuß da recht stabil drin ist.
Also ich bin da wirklich so empfindlich, ich kann es komplett nachvollziehen, warum das hier ein Riesenproblem ist.
Ich hätte
weder so guten Griff, wenn ich meine Zehen muss einrollen, noch würde ich mich sicher fühlen.
Wenn du Schuhgröße 49 hast, musst du in 39, rollst du die ja nicht direkt ein.
Schon ein bisschen.
Die stoßen vorne an.
Ein bisschen würde ich da schon den Fuß krümmen.
Naja, ich glaube, ich hätte eher eine Größe 41, 42 erwartet und eine 39. Dann hätte das für mich so ein bisschen das Ganze schlimmer gemacht.
Die Schuhe sind ja auch nicht identisch. Also ich sehe das schon als großes Problem und überraschend, dass sie das macht.
Und jetzt kommt aber was, wo dein Herz wahrscheinlich gerast ist und sich sehr erfreut hat, weil es kommt dann Violet Sorengale und es ist die Person, der sie nicht über den Weg laufen sollte.
Bevor er ihr einen Blick zuwirft, also Rhiannon verrät ja quasi ihre Identität. Es ist ja Rhiannon, die sie nochmal extra so auf ihren Namen anspricht. Und bevor dieser Moment kommt, kommt diese wunderschöne Erzählung und da wird ein Mann beschrieben, Entschuldigung.
Komm, ich lese vor, dann kannst du es genießen. Ich habe es mir ja aufgeschrieben.
Bitte lass es genießen.
Also, Zayden wird beschrieben als ungefähr 1,95 Meter groß.
Yes.
Windzerzaustes, schwarzes Haar, dunkle Augenbrauen, warmer, hellbrauner Hautton, was echt wichtig ist. Also, das ist so das Wichtigste an ihm.
Also, ich stelle mir den so ein bisschen südländisch vor.
Ja, ich denke auch. Ein markantes Kinn, so leichte Bartstoppeln und jetzt die onyxfarbenen Augen, die goldgesprenkelt sind. Beschrieben als perfekt. Also sie sagt ja auch, es ist der perfekte Mann, der schönste Mann. Sie ist quasi schon schockverliebt.
Ohne dass sie weiß, wer er ist.
Und dann
sie
schreibt aber
auch vorher noch diese zwei anderen Männer und die werden so kurz beschrieben. Also ich finde, man merkt hier direkt, wer so ihren Blick catcht.
Als hätte ein Bildhauer sein Leben lang an ihn gearbeitet.
Ich finde, dann können wir ihm auch mal diesen Moment jetzt zugestehen.
Selbstverständlich.
Wir haben ja auch Violet sehr ausführlich beschrieben
bekommen. Ja, das ist richtig. Aber da finde ich es halt schon so sehr perfekt beschrieben, muss ich sagen.
Ja, so.
Wie halt kein Mensch auf dieser Welt ist, aber gut.
So stelle ich mir ihn halt
so
auch vor.
Jetzt kommt noch eine Sache. Er soll so um die 1,95 Meter groß sein, was schon riesig ist. So, und jetzt ist meine Frage. Ich schätze, sie ist dann so 1,60 Meter, so unsere Größe.
Ich würde sie auf unsere Größe schätzen. Es wird auch immer wieder gesagt, dass sie ihm kaum bis an die Schultern geht.
Ich habe das mit meinem Mann mal so ausgetestet. Der ist 1,80 Meter.
Ja.
Also, ich schätze schon, dass die so unsere Größe hat.
Ja.
Also so 1,60 Meter. Die hat Schuhgröße 39. Die lebt auf großem Fuß.
Ja.
Also so schnell umfallen tut die nicht. Ich habe Schuhgröße 37.
Als du jetzt mit dieser Körpergröße angefangen hast, hätte ich diese Wendung auf diese Schuhgröße.
Die hat mich geschockt.
Die hätte ich nicht voraussehen können, weil ich war jetzt immer noch bei dieser Größe. Ich war noch voll in meinem Schwärmen drin, wie sie da hochguckt und ich denke mir nur so, oh, wow. Dann steht dieses Prachtexemplar von Mann vor mir. Und dann kommst du, Tiffy, die hat zu große Füße für ihre Größe.
Ja, nicht unbedingt. Ich habe eine Freundin, die ist genauso groß wie ich, eine Schuhgröße 41. Das ist groß. Ich fand auch schon 1,60 Meter. Vielleicht ist die ja noch einen Ticken kleiner.
Nein, wenn sie noch kleiner wäre, dann würde sie dem ja bis Bauchnabel gehen. Sagen wir mal zwischen 1,55 Meter und 1,60 Meter.
Wir müssen mal Personen suchen, die 1,95 Meter groß ist. Lass mal ausprobieren, bis wohin wir dahin reichen.
Also ich könnte mir vorstellen, sie ist so zwischen 1,55 Meter und 1,60 Meter.
Ja, also größer als 1,60 Meter kann ich mir nicht vorstellen. Genau, das Rebellionsmal wird nochmal erwähnt, weil das geht wohl vom linken Handgelenk bis hoch ans
Kinn. An sein Kinn, ja.
Also das scheint wirklich riesig bei ihm zu sein.
Ich finde es auch witzig, dass sie dieses Rebellionsmal in ihrer perfekten Beschreibung so gar nicht wahrgenommen hat. Wo ich mir denke, wenn das doch so ein Riesenmal ist, also er hat zwar seine Uniform an, es wird ja gesagt, dass es unten losgeht, dann in der Uniform verschwindet und oben wieder rauskommt.
Aber hat der nicht immer kurze Arme an?
Ich glaube, in der Szene nicht.
Ja, weil sie beschreibt sonst wäre ihr das aufgefallen.
Nee, sie beschreibt doch extra den Mann davor, dass der kurze Arme hat.
Stimmt.
Und Ich glaube, wenn er in dem Moment kurze Arme angehabt hätte
gesehen, ja.
Ich glaube, dann hätten wir auch noch 2, 3 Sätze über seine wunderschönen, muskulösen Oberarme bekommen.
Die haben alle muskulöse Oberarme, vor allem Garrick.
Ja.
Ich glaube, Garrick besteht nur aus Oberarmen, aber dazu später mehr.
Also ich finde es interessant, dass sie in ihrer ganzen wahnsinns ausführlichen Beschreibung aber dieses Rebellionsmal scheinbar ja nicht wahrgenommen hat. Sie war so, sie war so in allem anderen drin, was ich verstehen kann. Hm. Ich bin seit Wochen da drin. Aber ich finde es schön, dass die beiden sich nicht gegenseitig vorstellen, sondern dass einfach die Namen von zwei anderen Charakteren verraten werden.
Genau.
Und er guckt sie ja direkt an. Sobald dieser Name fällt,
dieser kalte, blanke Hass in seinen onyxfarbenen Augen. Ich glaube, hier an der Stelle ist es wirklich noch Hass. Also mit allem, das weißt du mittlerweile auch, du bist ja mit Buch 2 fertig, was wir da mehr wissen, das wird unfassbar lustig, wenn wir an der Stelle sind und darüber nämlich nochmal übersprechen können, über diese erste Zusammenführung quasi. Aber ich glaube, in dem Moment ist es wirklich Hass.
Ich habe hier so wunderschöne Zettel in verschiedenen Farben.
Das ist wie damals in der Deutschlektüre im Deutschunterricht.
Es lohnt sich einfach richtig, diese Zettel. Ich habe da alles raus. Aber ich find's so nett, dass man wirklich im zweiten Lesen so
unfassbar.
Und dann auf einmal so denkt, wow, ist es ja noch nicht mal extrem subtil.
Nee.
Aber es entgeht einem trotzdem.
Gut, das ist wie mit Violets zweiter Siegelkraft und Buch 2. Aber dir ist es ja auch nicht aufgefallen. Also jetzt wird auch Fenn Ryerson das erste Mal genannt.
Ja.
Also, dass er der Sohn ist. Und jetzt wird auch halt klar, warum die sich so hassen.
Ja.
Weil Fenn hat Brennan getötet. Also, also der Vater von Zayden, den Bruder von Violet. Und die Mutter war bei der Hinrichtung, also hatte da viel zu sagen, sag ich jetzt mal so.
Ja, weil es wird immer wieder so genannt, so quasi, als hätte sie selbst die Hinrichtung durchgeführt, was sie ja nicht gemacht hat. Aber es wird schon immer so ein bisschen dargestellt, ja, dein Vater hat meinen Bruder umgebracht und deine Mutter meinen Vater. Also es wird schon immer so ein bisschen dieses, gerade von Violet wird dieses Auge um Auge so ein bisschen, finde ich, stark schon angesprochen. Und dann kommt mein Lieblingswort, hardly. Was ist es im Deutschen? Liebe dieses...
Wohl kaum.
Okay, ich liebe nämlich dieses eine Wort, hardly, finde ich so schön.
Ich habe hier noch was stehen. Ich habe mir aufgeschrieben, er ballt die Hände zu Fäusten.
Und er lässt sie erst wieder... entspannt erst, nachdem er das mit dem Schuh gesehen hat.
Aber warum habe ich dann Foreshadowing dahingeschrieben?
Ja, das weiß ich nicht.
Ich auch nicht. Verdammt. Ich hatte irgendeine Idee und habe sie mir nicht aufgeschrieben.
Ja. Doof. Weil ich finde das so einen schönen Unterschied. Das ist vor allem innerhalb von weniger Sätze. Das ist beides auf einer Seite. Da steht erst, dass seine Hände zu Fäusten geballt sind, ne? Und dass er komplett sich anspannt. Und dann sieht er das mit dem Schuh. Und in dem Moment, wo er nach unten guckt, zu diesem Schuh, steht da ganz klar, dass sich dann seine Hände nochmal entspannen.
Mhm.
Also das ist ja so eine direkte Folge quasi von dem, was er da sieht. Und meinst du, dass das in dem Moment für ihn schon so ein erster Aha-Moment ist, weil er merkt, dass die charakterlich vielleicht wenig mit ihrer Mutter zu tun hat?
Ja, ich glaube schon. Also vor allem, er fragt ja vorher auch, seid ihr Freunde? Und Rhiannon sagt dann ja nur, wir haben uns auf der Treppe kennengelernt. Und dann sieht er ja die Schuhe und denkt sich dann schon, wahrscheinlich doch.
Ja.
Und dann ist er, glaube ich, im Hinblick, was wir von später wissen, vielleicht auch, okay, sie hat jemanden gefunden. Was da noch passiert, wir sind echt am Ende des Kapitels. Es regnet ja sinnflutartig.
Und guck mal, ab wann es regnet. Sein Blick trifft auch auf ihren und der Himmel öffnet sich und Regen fällt. Wie schön.
Wunderbar.
Goethe hätte es nicht besser schreiben können. Die Blicke treffen sich, der Himmel öffnet sich, Regen fällt. Wow.
Genau.
Und also,
Dylan stirbt.
Da wollte ich jetzt dazu kommen. Aber jetzt, ich wollte jetzt.
Goethe hätte sich besser schreiben können.
Ich wollte jetzt diesen einen Moment noch kurz auskosten. Schon war er zerstört.
Ja.
Dylan stirbt.
Er rutscht ab, kann sich nicht halten. Und der Viadukt tötet dich für mich, sind dann noch Zaydens letzte Worte, mehr oder weniger.
Jo. Das ist natürlich.
Und schickt sie
vor allem wartet er erstmal so. Sie fragt ihn, ob er sie jetzt umbringen wird, was ich schon eine witzige Frage finde.
Ja.
Dann kommt uns Dylan irgendwie die Quere. Schlechter Zeitpunkt, den er sich da ausgewählt
hat. Ich glaube, das passt halt ganz gut, weil er zeigt in dem Moment, was mit ihr passiert, in Zaydens Kopf.
Ich glaube nicht, dass das in seinem Kopf passiert.
Was der Leser denken soll, was in seinem Kopf passiert.
Ja, aber so wie du eben bei deinen romantischen Glühwürmchen warst, also mir reichen hier 2 Zeilen und ich bin drin. Also für mich sieht er sie da nicht sterben. Für mich hat er fehlplatzierten Hass irgendwo, zu Recht vielleicht auch, sieht sie, ist komplett überfordert, dann fragt sie ihn auch noch ganz offen, wirst du mich umbringen? Was, glaube ich, auch extrem selten ist, dass dort jemand so offen seine Bedenken
Das
ausspricht.
stimmt.
Er ist, glaube ich, einfach nur sprachlos. Dann unterbricht uns hier Dylan mit seinem
Ja, Mann,
Code.
ey, Selden ist nicht sprachlos.
In dem Moment ist er schon ein bisschen
Nein,
sprachlos. Doch, und
nein.
ich glaube, dass ihm dieser Satz, den er dann sagt, dass ihm der erst gekommen ist durch Dylan. Ich glaube nicht, dass er dasselbe geantwortet hätte, wenn nicht in diesen paar Zeilen dazwischen Dylan gestorben
Ich
wäre.
glaube, das passt halt gerade ganz gut.
Ja, und ich glaube, dass ihm dann erst dieser Gedanke da kam, das so zu formulieren. Ich hätte gerne mal seine Antwort gehört, ohne dass Dylan uns
Dann wäre
da
vielleicht was gekommen.
reingekrätscht ist.
Das sehen wir dann, falls du den Viadukt überquerst oder so. Ich glaube, da wäre was Ähnliches gekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen. Also Zayden ist nicht überrascht und Zayden ist nicht
Ich
sprachlos.
glaube, der ist überrascht.
Zayden ist einmal in dieser ganzen Buchreihe stand jetzt sprachlos und das ist Ende Buch 2.
Er ist sprachlos. Ich sag dir, der ist sprachlos, weil, guck mal, sie stellt die Frage und da ist noch nichts von dem Schrei von Dylan zu hören. Und anstatt dass er da direkt irgendwas Schlaues antwortet, ist das, wo ihre Blicke sich treffen. Das heißt, ich stelle mir das so richtig vor, sie stellt diese Frage und er guckt in dem Moment spontan überrascht in ihre Augen.
Na, aber nee, er ist ja eben nicht überraschend und das ist ja
Die
das.
Frage
Er
überrascht
weiß doch
ihn.
mehr.
Die Frage überrascht ihn
Nein,
aber.
auch die überrascht ihn nicht. Von dem, was wir beide wissen, überrascht ihn diese Frage
Du willst mir
nicht.
sagen, es überrascht ihn nicht, dass sie fragt, ihn ganz direkt fragt, ob er sie
Richtig,
umbringt.
ja.
Also da bin ich jetzt anderer Meinung.
Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass die Frage über ihn
Ich
überrascht.
glaube, wir müssen uns darauf einigen, dass wir uns hier nicht einig werden.
Richtig.
Ja,
Ja.
und dann kommt Dylan.
Ja.
Dylan. Und Dylan ist so schlimm, weil, wie gesagt, wir wissen vorher die Emotionen von seiner Mutter. Wir wissen, dass
Ja.
er seiner Freundin eigentlich einen Antrag machen wollte, die aber gesagt hat, er soll warten, bis er wieder zurück ist. Er hebt den Ring auf, er hat den Ring an als Glücksbringer.
Und wir kriegen hier direkt gezeigt, gewöhn dich nicht an einen Charakter, er ist schneller weg, als du gucken kannst.
Ja.
Oder lesen kannst,
Ja.
besser gesagt, in dem Fall.
Und sie kannte Dylan jetzt ja gerade mal ein paar Minuten und sie ist trotzdem unfassbar geschockt.
Das sagt uns schon ganz viel
Ja.
Richtung Ende des Buches.
Korrekt.
Ja.
Und da endet unser erstes Kapitel. Sie
Ja,
steht
mit einem.
bereit.
Hast du keinen kleinen Drachen am Ende? Guck mal, ich habe
Nein.
da zum Schluss ist da
Nein,
ein
ich habe
süßer
keinen
kleiner
kleinen
Drache.
Drachen.
Wir sind
Nee.
fertig. Wir haben es geschafft mit dem ersten Kapitel. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Tschüss.
Tschüss!